Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Wir sind wieder in unserer Reihe Kapitel 4. Und in dieser Reihe geht es um uns und unsere Gemeinde und neue Impulse für uns. Und wir schauen uns in dieser Reihe immer wieder ein viertes Kapitel aus der Bibel an. Also Paulus, der hat ja so einige Briefe geschrieben, einige, die wir heute in der Bibel lesen können und tatsächlich auch noch ein paar andere. Und ein ganz interessanter Brief, den man auch gut mal am Stück lesen kann, ist der Kolosserbrief. In diesem Brief schreibt er der Gemeinde in Kolossea, einer Stadt in der heutigen Türkei. Und dieser Brief ist so etwas wie ein Glaubenskurs. Paulus spricht hier an, worauf es so im Glauben ankommt, angefangen beim Christwerden, beschreibt er, was für das Leben als Christ wichtig ist. Er schreibt vom neuen Leben in Christus und davon, was das neue Leben bestimmen soll. Nämlich herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld, Vergebungsbereitschaft und schließlich als ein alles Zusammenhaltendes die Liebe. Und dann im vierten und letzten Kapitel des Briefes schließt er diesen Brief ab. Meistens macht er das mit Grüßen, so auch hier. Die werden wir heute nicht genauer angucken, sondern bevor seine Grüße kommen, da hat er noch zwei Aufforderungen an die Gemeinde, die ihm besonders wichtig sind. Und diesen Auftrag, diese zwei Aufforderungen, die möchte ich heute mit euch teilen. Lasst nicht nach im Beten. Werdet nicht müde darin und tut es immer mit Dank. Betet dabei auch für uns, dass Gott uns eine Tür öffnet für seine Botschaft. Wir sollen ja das Geheimnis bekannt machen, das in Christus beschlossen ist. Als Verkünder dieses Geheimnisses sitze ich hier im Gefängnis. Bittet Gott darum, dass ich es weiterhin offenbar machen kann, wie es mein Auftrag ist. Im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören und im Unterschied zu ihnen, sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt und sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut ausnutzen. Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Bemüht euch, für jeden und jede die treffende Antwort zu finden. Und ich möchte diesen Abschnitt nochmal in zwei Teile aufteilen. Bei dem ersten geht es um das Gebet und das wird heute auch erstmal der Fokus sein. Und bei dem zweiten geht es darum, wie Christen mit anderen Menschen im Gespräch sein sollen. Wir schauen auf beide Teile und wir werden sie dann auch miteinander in Verbindung bringen. Also zuerst mal das Beten. Lasst nicht nach im Beten. Also ganz grundsätzlich das Beten, was mit dem Glauben zu tun hat, das ist uns allen, glaube ich, schon mal begegnet. Das ist irgendwie einleuchtend. Und das ist tatsächlich nicht nur in der christlichen Religion so, sondern eigentlich so gut wie in jeder Religion. Gebet ist immer eine Art, mit etwas Höherem Kontakt aufzunehmen. Bei uns eben mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. In anderen Religionen mit verschiedenen Geistwesen, Ahnen oder Göttern. In der Bibel werden wir immer wieder aufgefordert zu beten. Das scheint also eine zentrale Sache zu sein. Oder sollte zumindest eine sein. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht. Und die Frage stelle ich mir selbst auch immer wieder. Wie sieht es da eigentlich in meinem Leben aus? Paulus fordert hier die Gemeinde in Kolosse auf, mit dem Beten nicht nachzulassen. Sie sollen dranbleiben, beständig. Ich glaube, in der Realität kommen wir oft erst auf die Idee zu beten, wenn wir irgendetwas brauchen. Wenn mal nicht alles so glatt läuft, wie wir es in unserem Plan haben. Dann kommen wir auf die Idee zu beten, als Bittsteller vor Gott. Und dann, wenn sich nicht sofort etwas tut, dann ist es nach meiner Erfahrung mit dem Gebet auch oft schnell wieder vorbei. Vielleicht kennt ihr auch das Gefühl irgendwie, dass das Gebet an der Zimmerdecke abzuprallen scheint und überhaupt nicht bis zu Gott vorzudringen scheint. Vielleicht kennt ihr es ja auch, dass das Vertrauen in das Gebet schwindet. dass ihr euch einredet, es würde nichts bringen und dass damit vielleicht sogar das Vertrauen in Gott leidet. Jesus hat seine Jünger immer wieder aufgefordert zum Gebet und ihnen gesagt, wie wichtig das Gebet ist. Und es gibt sogar Gleichnisse dazu. Er erzählt den Jüngern die Geschichte von einer Witwe, die einem Richter so lange im Ohr liegt, bis er ihre Bitte erhört und ihr zu ihrem Recht verhilft. Das ist Beständigkeit, das ist Beharrlichkeit. Und dann heißt es, werdet nicht müde darin. Paulus sagt, wir sollen nicht müde werden im Gebet. Also einschlafen beim Gebet, das kenne ich ganz gut. Und auch Jesus hat das erlebt. Also wir wissen nicht, ob er selber auch mal im Gebet eingeschlafen ist. Darüber wird nichts berichtet. Aber er war mal mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Und dort hat er sie aufgefordert, wach zu bleiben und zu beten. Aber sie schlafen ein. Und Jesus geht zu ihnen und sagt ihnen, nee, bleibt bitte wach und betet. Er geht weg zum Beten und sie schlafen wieder ein. Hier wird dieses Nicht-Müde-Werden ganz wörtlich und hat eine Parallele zu diesem Nicht-Nachlassen. Aber beim Nicht-Müde-Werden geht es noch viel mehr darum, geistlich wach zu bleiben. Es geht darum, dass wir wach bleiben zu beten. Wenn wir beten, ohne dabei geistlich wach zu sein, dann wird das Gebet ziemlich schnell zu einer Formsache, die man so abhakt. Eine Routine, die nicht mehr ist als nur eine Routine. Gebete nur um des Betens willen, weil Jesus sagt ja, wir sollen beten. Weil es verlangt wird, weil es erwartet wird. Aber mit Wachheit zu beten heißt, dass wir aufmerksam im Gebet sind. Dass wir aufmerksam sind dafür, welche Dinge wir vor Gott bringen sollen. Dass wir die Erwartung haben, dass Gott das Gebet auch erhört und dass er das Gebet aber auch so erhört, wie es seiner Wahrheit entspricht und seiner Weisheit entspricht. Dass wir aufmerksam beten und hören, was Gott antwortet. Denn dann ist Gebet keine Einbahnstraße, in der wir bloß irgendwelche Bittsteller sind, sondern dann wird Gebet zu einer Kommunikation mit Gott. Und für eine Beziehung ist Kommunikation unerlässlich. Ich habe vor einigen Jahren mit meiner Frau eine Ausbildung zum Prepare and Enrich Coach gemacht. Das ist ein Programm für Ehevorbereitung und Eheworkshops oder Ehegespräche. Und da wird eine Beziehung mit einem umfangreichen Fragebogen etwas analysiert und dann gibt es Hilfestellungen, um an verschiedenen Punkten der Beziehung anzusetzen und ins Gespräch zu kommen. Und dabei fällt immer wieder auf, am Ende geht es immer auf Kommunikation zurück. Paulus sagt hier, werdet nicht müde darin. Werdet nicht müde in der Kommunikation mit Gott. Ich merke, wenn ich etwas müde bin, dann habe ich keine Lust mehr darauf. Oh, ich bin dieser ewigen Diskussionen müde. Das heißt, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Diskussion. Oder wenn jemand seines Lebens müde ist, dann hat er keinen Bock mehr auf das Leben. Wenn wir des Betens müde werden, dann heißt das, ich möchte zumindest diese Form der Kommunikation nicht mehr. Und das kann entweder daran liegen, dass die Beziehung mich nicht mehr zur Kommunikation reizt, dass die Beziehung für mich so abgeflacht ist, dass ich denke, wofür eigentlich noch? Oder es kann auch sein, dass ich nie gelernt habe, auf eine lebendige Art und Weise zu kommunizieren. Paulus fordert auf, werdet nicht müde darin. Haltet eure Kommunikation mit Gott lebendig. Sie soll nicht in Floskeln einschlafen, sondern eine lebendige Beziehung und Kommunikation sein. Und dann fügt Paulus noch an, tut es immer mit Dank. Tut es immer mit Dank. Immer. Paulus verknüpft das Bitten vor Gott mit dem Danken. Dankbarkeit verändert unsere Perspektive. Das verändert die Perspektive auf das, was vor uns liegt. Mit Dankbarkeit für das, wo Gott uns bereits getragen hat. Mit Dankbarkeit, dass Gott uns versorgt, bekommt unser Gebet eine andere Gewissheit. Dankbarkeit sagt auch etwas über unser Verhältnis zu Gott aus. Dadurch, dass wir dankbar sind, drücken wir auch aus, dass wir von Gott abhängig sind. Wir machen deutlich, Wir sind in unserem Leben von dir, Gott, abhängig. Wir bekommen nichts aus uns selbst heraus, sondern nur von dir. Dankbarkeit, das ist Anbetung. Dankbarkeit ist Lobpreis. Und Dankbarkeit fällt leicht, wenn es gut läuft. Aber darin kann Paulus uns ein Vorbild sein, wirklich dankbar zu sein, auch in schwierigen Situationen. Er erwähnt das hier in einem Nebensatz. Er schreibt seinen Brief aus dem Gefängnis. Und er sitzt da nicht etwa, weil er gestohlen hätte oder irgendetwas angestellt hat, sondern weil er als Missionar unterwegs ist. Und weil Paulus weiß, dass Gott auch in dieser Situation da ist, ist er dennoch dankbar. Aber vielleicht kennst du auch Situationen, in denen du dich von Gott verlassen fühlst. Und dann ist es wirklich schwer mit dem Danken. Und weißt du was? Hier widerspreche ich Paulus ein bisschen. Ich glaube, es gibt auch Zeiten, in denen die Sicht einfach so dunkel ist, dass es Danken nicht klappt. Und ich möchte dich ermutigen, hol dir dann Hilfe von jemandem. Hol dir jemanden, der stellvertretend für dich dankt. Hol dir Hilfe mindestens von einem Menschen, dem du vertraust und der mit dir zusammen betet und für dich betet. Denn da knüpft Paulus direkt an. Paulus macht deutlich, dass es beim Gebet eben nicht immer nur um einen selbst geht. Paulus bittet hier selber um Unterstützung. Er bleibt mit seiner Situation auch nicht mit Gott alleine. Er fordert die Christen in Kolosse auf, auch für ihn und seine Mitarbeiter zu beten. Wir sollen also mit dem Gebet nicht nur uns selbst im Blick haben, sondern ganz besonders für die beten, die Gottes Botschaft weitersagen. Wer das alles ist, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Paulus gibt aber keinen Auftrag, dem er nicht selber auch nachkäme. Er beginnt den Brief mit folgenden Worten. Immer, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. So beginnt Paulus mehrere seiner Briefe. Er war den Menschen, mit denen er an Gottes Reich baut, immer im Gebet verbunden. Er hat sie im Blick gehabt, wenn er mit Gott geredet hat. Und das Gebet, das kann ganz allgemein sein. Aber Gebet kann auch sehr konkret sein. Und Paulus bittet diese Leute in Kolosse ganz konkret dafür zu beten, dass Gott eine Tür öffnet für seine Botschaft. Und dabei geht es jetzt nicht um die Gefängnistür, hinter der er sitzt. Auch wenn das nur zu gut nachvollziehbar wäre. Es geht darum, dass sich eine Tür öffnet, in die das Wort Gottes hineingehen kann. Klingt ganz schön fromm, oder? Das ist übertragen zu verstehen. Er bittet auch in seiner Gefängniszelle darum, dass er das weitergeben kann, was er von Gott gelernt hat, wie er Gott kennengelernt hat. Und konkret spricht er von einem Geheimnis, das ihm anvertraut ist. Ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand ein Geheimnis weitergesagt hat. Ich befürchte mal, dass das das eine oder andere Mal vorgekommen ist. Und im Normalfall ist das ja was nicht so Tolles, wenn ein Geheimnis einfach so ausgeplaudert wird. Bei Gottes Geheimnis ist das was anderes. Das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, ist etwas, was vielen Menschen noch unbekannt ist und deshalb als Geheimnis bezeichnet wird. Anders als die Lehren der griechischen Philosophie, die durch Argumente zu verstehen sind, muss das Geheimnis von Jesus, dass er die Welt verändert hat, indem er alles verloren hat, uns vom Heiligen Geist aufgeschlüsselt werden. Das ist nicht einfach so zu verstehen. Wir brauchen da Gottes Hilfe zu. Wir brauchen Gottes Hilfe dazu, zu verstehen, dass die Niederlage, diese vermeintliche Niederlage, in Wahrheit ein Triumph war. Das ist mit Argumenten nicht zu begreifen. Und dann noch diese Krönung. Paulus sagt, Jesus, dieser Christus, lebt in uns. Oder wie Paulus das selbst in Kapitel 1 beschreibt, ich soll das Geheimnis enthüllen, das er seit Urzeiten allen Generationen verborgen gehalten hatte. Jetzt aber denen offenbart, die er in seine Gemeinschaft rief. Ihnen wollte er zeigen, welch herrlichen Reichtum dieses Geheimnis für euch, die nichtjüdischen Völker, in sich birgt. Christus mitten unter euch, gerade euch. Das bedeutet die sichere Hoffnung, dass Gott euch Anteil gibt an seiner Herrlichkeit. Da muss die Tür geöffnet werden von Gott, damit dieses Wort ankommen kann. Darum sollen die Menschen in Kolosse beten. Gott hatte in der Geschichte ein Volk, das ihm besonders auf dem Herzen lag. Aber mit Jesus verändert oder besser weitet sich der Fokus von Gott und er ist auf einmal für alle Menschen da, erlebbar und nahbar. Das Geheimnis, dieses Geheimnis zu offenbaren, die Geschichte von Jesus Christus zu verkündigen, das ist Paulus Auftrag und Gebetsanliegen. Und damit kommen wir zum zweiten großen Teil. Im Blick auf die, die nicht zur Gemeinde gehören und im Unterschied zu ihnen, sollt ihr leben wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Und sollt die Zeit, die euch noch verbleibt, gut ausnutzen. Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Bemüht euch, für jeden und jede eine treffende Antwort zu finden. Also Paulus fordert die Christen in Kolosse auf, ein Kontrast zu sein. Sie sollen anders sein als die Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören. Sie sollen so handeln wie jemand, der weiß, worauf es ankommt. Und da frage ich mich, wissen wir denn eigentlich, worauf es ankommt? Ich glaube, dass wir da oft auf dem Schlauch stehen. Wir leben so vor uns hin, wir arbeiten vor uns hin, wir vertrödeln einen Tag nach dem anderen und fragen uns am Ende der Woche, was denn eigentlich die ganze Woche über so passiert ist. Und viel zu oft war gar nichts los. Worauf also kommt es an? Es kommt darauf an, dass unser Leben geprägt ist von Jesus Christus, dass wir uns daran orientieren, wie er gelebt hat und wie er Menschen begegnet ist. Für mich zeigt sich das im Kontext dieses Briefes. In der Einleitung der Predigt habe ich schon mal darauf hingewiesen. Darum tötet alles, was an euch noch irdisch ist. Unzucht, Ausschweifung, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht. Habsucht ist so viel wie Götzendienst. Wegen dieser Dinge kommt das Gericht Gottes. Auch ihr habt früher entsprechend gelebt, als ihr noch ganz dem Irdischen verhaftet wart. Aber jetzt müsst ihr das alles ablegen. Auch Zorn und Aufbrausen, Boshaftigkeit, Beleidigung und Verleumdung. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und habt den neuen Menschen angezogen. Den Menschen, der in der Weise erneuert ist, dass er nun Gott erkennt und weiß, was Gott will. Der erneuert ist nach dem Bild dessen, der ihn am Anfang nach seinem Bild geschaffen hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was dem neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld. Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Und über das alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Wir sollen also nicht nur um Jesu Willen anders leben, sondern wir sollen gerade im Blick auf die Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, anders leben. Unser Blick soll auf die gerichtet sein, die noch nicht zur Gemeinde gehören. Ihnen sollen wir so begegnen, wie Paulus das im dritten Kapitel beschrieben hat, mit Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld, nicht nachtragend, vergebend und besonders mit Liebe. Nicht nur untereinander sollen diese Eigenschaften unser Leben bestimmen, sondern gerade auch im Blick auf die Menschen um uns herum. Jesus war darin das große Vorbild. Er hat mit diesem Auftreten den großen Unterschied gemacht. Während andere einen auf dicke Hose gemacht haben, zeigen wollten, wie toll sie sind, sich über andere erhoben haben, war er bescheiden und ist den Menschen liebevoll begegnet. Aber er war dabei auch klar. Also nicht ein liebevolles Verhalten aus Schwäche, weil er nicht anders kann, sondern gerade weil er stark ist. Wo er Ungerechtigkeit erlebt hat, da ist er auch dagegen aufgestanden und laut geworden. Aber da, wo er für Menschen da sein konnte, da war er mit Erbarmen, mit Freundlichkeit, mit Bescheidenheit, mit Milde und Geduld und vor allem mit ganz viel Liebe. Wenn wir so leben, wenn wir so mit unseren Mitmenschen umgehen, dann können Menschen in uns ein kleines bisschen von diesem Jesus erleben. Das ist ein Teil davon, die Zeit gut auszunutzen, wie es in dem Text hieß. Wir sollen die Zeit ausnutzen, damit Menschen zur Gemeinde dazukommen. Das muss nicht unbedingt die City Church sein, auch wenn wir nichts dagegen haben. Aber unser Ziel soll es sein, und dafür sollen wir unsere Zeit einsetzen, dass Menschen zur Gemeinde Jesu hinzugefügt werden. Wie auch immer die entsprechende Gemeinde am Ort dann auch heißen mag. Die Menschen sollen das Geheimnis Jesu kennenlernen und ihre Herzenstüren sollen sich öffnen, sodass der Heilige Geist ihnen das verstehbar machen kann, was rational nicht zu verstehen ist. Und das soll das Gebet der Christen sein, das soll unser Gebet sein. Und gleichzeitig sollen wir aber auch dazu beitragen, indem unser Lebenswandel so ist, dass die Menschen sehen, dass ihr Leben von etwas anderem bestimmt ist, als von den, dass unser Leben von etwas anderem bestimmt ist als von den eigenen Wünschen. Aber nicht nur der Lebenswandel soll neugierig machen. Wir sollen auch mit Außenstehenden über unseren Glauben reden. Auch dabei gilt wieder freundlich und ansprechend. Paulus vertritt hier keine Vorschlaghammer-Evangelisation. Er sagt ganz klar, dass es darauf ankommt, dem Einzelnen gerecht zu werden in der Art, wie wir mit ihm sprechen. Bemüht euch für jede und jeden die treffende Antwort zu finden. Es gibt keine Pauschalantworten. Paulus gibt uns keine Antworten mit. Er hat auch nicht allen Gemeinden einen Pauschalbrief geschrieben. Und noch mehr ist es wichtig, dass wir nicht mit irgendwelchen auswendig gelernten Antworten rumlaufen, sondern auf die Menschen eingehen. Dass wir um die Weisheit des Heiligen Geistes bitten und beten, um in den Gesprächen, die wir tagtäglich haben, zu sehen, wo Gott Türen öffnet, wo Menschen ihre Herzen öffnen und dann diesen Menschen mit den Worten zu begegnen, die für sie gerade wichtig sind. Für Paulus gehört das beides zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Gebet ist die Grundlage dafür, dass Gemeinde wachsen kann, dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Lasst uns in diesem Sinne versuchen, uns bemühen, eine betende Gemeinde zu sein, die nicht nachlässt darin, die nicht müde wird darin, sondern im Gegenteil, die aufwacht zu beten und so Menschen zu begegnen. Amen.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.